Ich bin sehr dankbar für das Lied, das wir hören durften. Es war mir ein Trost. Ich muss öfter in dieser Vorbereitung oder so, wenn man direkt vor so einem Dienst steht, muss ich an Bruder Edgar Schmidt denken, der früher gesagt hat, meine Knie zittern, wenn ich hier vorne stehe. Und so geht es mir auch. Meine Knie zittern, nicht nur die Knie. Es ist eine große Verantwortung, die man trägt. Und das verbinden wir einfach mit einer körperlichen Aufregung, sage ich jetzt mal. Das ist ganz normal und das ist richtig, weil es eine gewisse Ehrfurcht ist vor diesem Dienst, dass wir es nicht leichtfertig tun. Und trotzdem war das mir jetzt einfach ein Trost, das so aus dem Mund der Sänger zugerufen zu bekommen. Gott, mein Fels, mein Trost, meine Burg. Daran will ich mich auch halten. Wir wollen heute Morgen den Abschnitt, den wir in der Einleitung gelesen haben, gemeinsam betrachten. Und ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Ich hoffe, ihr verlasst euch nicht auf die Präsentationen, die wir manchmal machen, wo wir den Bibeltext an die Wand werfen. Ich habe heute keine Präsentation gemacht. Es hat mir einfach zeitlich nicht gereicht. Deshalb hoffe ich, dass wir unsere Bibeln dabei haben. Wir befinden uns hier im zweiten Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Im ersten Brief ist viel Theologie enthalten. Paulus spricht verschiedene Dinge an, er spricht auch die Nöte in der Gemeinde an, in der sich Gruppierungen gebildet haben, in der Spaltungen da sind, in der falsche Lebensweisen da sind. Und der zweite Brief unterscheidet sich vom ersten, weil er mehr auf Paulus bezogen ist. Er berichtet von sich, er berichtet von seinen Schwächen und er beginnt diesen zweiten Brief mit der Beschreibung seiner erlebten Trübsale. Da heißt es in Vers 8, denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen, in welche Bedrängnis wir in Asien kamen, sodass wir über die Maßen beschwert waren, über unsere Kräfte, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Und er beginnt diesen zweiten Brief mit dieser Trübsal und gleichzeitig mit dem Trost, den sie gemeinsam von Gott empfangen haben in dieser Bedrängnis. Und dieser Brief geht auch mit dieser Offenheit weiter. Es ist so, dass Paulus nicht unangefochten war in der Gemeinde von Korinth, sondern dass er angegriffen wurde. Es wurden Vorwürfe gegen ihn erhoben. Und in der Luther 1984 ist dieser Abschnitt überschrieben mit gegen den Vorwurf der Unwahrhaftigkeit. Es wurden Vorwürfe an Paulus entgegengebracht und er reagiert jetzt darauf. Und ich habe diesen Abschnitt in drei Teile geteilt. Der erste ist Einfalt und Lauterkeit, christliche Tugenden im Leben von Paulus. Der zweite Punkt ist die Frage, dürfen wir uns Pläne machen? Und der dritte Punkt, Jesu Treue, Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit. Wir lesen nochmal die Verse 12 bis 14. Denn das ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in menschlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes in der Welt gelebt haben, besonders aber bei euch. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest und auch erkennt. Ich hoffe aber, dass ihr es bis ans Ende völlig erkennen werdet, wie ihr uns schon zum Teil erkannt habt, sodass ihr unser Ruhm seid, wie auch wir euer Ruhm sind, an dem Tag des Herrn Jesus. Also Paulus geht jetzt nicht direkt auf die Vorwürfe ein, denen er ausgesetzt ist, sondern er als Antwort auf diese Vorwürfe beschreibt er sein eigenes Leben oder das eigene Leben von Paulus, von Timotheus und Silvanus. Die haben alle drei in Korinth gedient und er antwortet jetzt auf die Vorwürfe, seht auf unser Leben, schaut unseren Wandel an. Und er stellt zuerst fest, dass sie ein reines Gewissen haben. Und diese Feststellung, die trifft Paulus an verschiedenen Stellen. Apostelgeschichte 23, Vers 1. Paulus aber sah den Hohen Rat an und sagte, ihr Männer und Brüder, ich habe mit allem guten Gewissen vor Gott gelebt, bis auf diesen Tag. In Apostelgeschichte 24, Vers 16 schreibt er, dabei aber übe ich mich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen vor Gott und den Menschen zu haben. Wisst ihr, das ist kein Ausdruck von Selbstgerechtigkeit, den Paulus hier weitergibt, wenn er sagt, ich habe ein reines Gewissen vor Gott und ein reines Gewissen vor den Menschen, sondern Paulus war selbst reflektiert. Er hat sich geprüft und er hat sein Gewissen vor Gott geprüft. Und er konnte sagen, ich habe mein Gewissen geübt und ich habe alle Zeit ein unverletztes Gewissen. Also, dass seine Entscheidungen, die er getroffen hat, nicht gegen sein Gewissen streiten. Und es ist so, dass das Gewissen kann ja abgestumpft sein. Wir wissen ja von Menschen, die beständig in der Sünde leben, die ihr Gewissen abstumpfen, indem sie immer wieder dagegen handeln. Also das Gewissen an sich ist keine zuverlässige Grundlage bei der Frage, wie wir vor Gott stehen, aber wenn wir unser Gewissen anhand des Wortes Gottes ausrichten, wir das Gewissen üben in dieser Hinsicht, dass wir Gottes Wort als Grundlage nehmen, als Grundlage für unser Gewissen, dann ist es ein guter Führer. Und deshalb führt Paulus jetzt weiter aus, was das reine Gewissen konkret ausmacht. Er sagt, dass wir in Einfalt in der Welt gelebt haben, besonders aber bei euch. Und die Einfalt ist nicht Dummheit. Die Einfalt ist nicht einfältig im Verstand, sondern im Sinn von aufrichtig. Wenn Paulus redet, muss man sich nicht fragen, was meint er eigentlich damit? Was wollte er damit sagen? Wisst ihr, da war zwischen dieser Aussage und dem, wie er es gemeint hat, da war keine Diskrepanz, da war kein Spielraum, wo wir sagen, da ist irgendwie, muss man darüber nachdenken, was bedeutet es genau, wenn er das sagt, hat er dann das gemeint oder dies, sondern er hat in Einfalt gesprochen, nicht doppelzüngig, nicht doppeldeutig. Und Vers 13 bringt es deutlich auf den Punkt, denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest und auch erkennt. Das, was wir schreiben, ist das, was ihr lesen könnt. Wir meinen nicht irgendwas anderes, wir deuten nicht irgendwas an, was ihr da hineindeuten müsst, sondern er sagt, in Einfalt sprechen wir, in Einfalt schreiben wir euch, das, was ihr lest, ist das, was wir auch meinen. Der führt weiter aus, dass wir in göttlicher Lauterkeit in der Welt gelebt haben, besonders aber bei euch. Sie haben ein reines Leben geführt, ein Leben, das der Lehre entsprochen hat. Sie haben nicht eins gelehrt und das andere gelebt, sondern er konnte sagen, denn wir sind nicht wie die vielen, die das Wort Gottes verfälschen, sondern in Lauterkeit. Von Gott her reden wir vor Gott in Christus. Das ist das zweite Kapitel, der 17. Vers im zweiten Korintherbrief. Wir reden vor Gott und das ist der Grund, warum er von göttlicher Lauterkeit spricht. Weil sie zusammen im Angesicht Gottes gelebt haben. Weil das, was sie gesagt haben, sie in diesem Wissen gesagt haben, Gott hört es. Und gleichzeitig hört Gott nicht nur die Worte, sondern er sieht auch, wie ich es meine. Und das muss zusammenpassen, damit es wahr ist. Deshalb hat er nicht im Herzen das eine gedacht und was anderes gesagt, sondern er war ehrlich. Sein Denken, seine Reden und sein Handeln waren rein. Wenn wir die Lehre, die Paulus gebracht hat, mit seinem Leben vergleichen, dann ist da kein Unterschied, keine Diskrepanz. Als Jesus die 12 Jünger zum Predigtdienst ausgesandt hat, da gibt er ihnen mit auf den Weg, Matthäus 10, Vers 16 und 17, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch dem Gericht übergeben und werden euch in ihren Synagogen geißeln. Matthäus 10, Vers 16 und 17. Und wisst ihr, diese Aufforderung, die Jesus hier gibt, die gilt uns heute genauso in gleicher Weise. Die hat für Paulus gegolten, für Silvanus, für Timotheus, sie gilt auch uns. Wir sollen leben und dienen zwischen Menschen, die Jesus als Wölfe bezeichnet. Menschen, die hinterhältig sind. Menschen, die darauf aus sind, Schaden anzurichten. Die auf der Jagd sind, Menschen zu reißen, wie ein Wolf ein Schaf reißen möchte. Es war natürlich damals in besonderer Weise, weil die Jünger unter den Juden gelebt haben und die Juden, die Jünger, also Jesus als Feind und die Jünger als Feinde gesehen haben. Und sie haben es mit einer besonderen Bitterkeit verfolgt. Und so konnte, also hat es damals besonders auf die Jünger zugetroffen, dass sie wie die Schafe mitten unter den Wölfen sind. Aber wir dürfen leuchten in unserer heutigen Zeit, weil uns auch heute Menschen nicht freundlich gesinnt sind, weil sie dem christlichen Glauben nicht freundlich gesinnt sind, weil sie der Lehre der Bibel nicht freundlich gesinnt sind und sie sich immer mehr wie Wölfe verhalten und wir wie Schafe dastehen müssen. Ein Schaf vergilt nicht Gleiches mit Gleichem. Es tut nicht Böses, weil ihm Böses getan wird. Sondern wir dürfen inmitten eines verkehrten und bösen Geschlechts in Einfalt und göttlicher Lauterkeit leben. So heißt es in Philipper 2, Vers 14 und 15. Lass uns das lesen. Philipper 2, Vers 14. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr untadelig und lauter seid, Gottes Kinder, unsträflich, mitten unter einem verirrten und verdorbenen Geschlecht, unter welchem ihr als Lichter der Welt scheint. Wir dürfen leben, nicht so wie die Welt lebt, sondern anders. Wir dürfen in Lauterkeit, in Untadlichkeit, in Unsträflichkeit, in dieser Einfalt vor Gott und diesem Bewusstsein leben, wir leben im Licht Gottes. Wir leben vor dem Angesicht Gottes. Und deswegen soll unser Reden, unser Handeln das sein, was auch sein Wort sagt. Und Paulus führt seine Beschreibung fort. Wir waren nicht in menschlicher Weisheit bei euch. Wenn er nicht in menschlicher Weisheit da war, in welcher Weisheit war er dann da? Es war Gottes Weisheit. Und diese Gegenüberstellung, denn die haben wir in 1. Korinther 1 von Vers 18 bis 31. Ich will es jetzt nicht lesen, aber wir wissen, er stellt die menschliche Weisheit der göttlichen Weisheit gegenüber. Und nach menschlichen Maßstäben, nach dem Maßstab unseres Intellekts ist die Botschaft des Evangeliums nicht plausibel. Sie ist nicht klug. Sie leuchtet uns nicht direkt ein. Sie ist nicht logisch an sich, weil das Evangelium auf Gottes Weisheit beruht, weil im Evangelium die Kraft Gottes sichtbar wird. Und es ist interessant, wie Paulus hier argumentiert. Er sagt, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in menschlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes in der Welt gelebt haben, besonders aber bei euch. Und dieses Sondern deutet ja an, dass er einen Gegensatz macht. Wir haben nicht in menschlicher Weisheit bei euch gelebt, sondern im Gegenzug dazu, im Gegensatz, war die Gnade Gottes das, was sie ausgemacht hat. Wir haben in der Gnade Gottes in der Welt und unter euch gelebt. Und es ist interessant, dass die Gnade Gottes als Beschreibung für ihr Leben gilt, als Grundlage für ihr Leben. Sie setzen ihr Vertrauen nicht auf ihre Bildung, nicht auf ihr Wissen, nicht auf ihre Erfahrung, sondern sie setzen ihr Vertrauen auf die Gnade Gottes. Und in diesem Bewusstsein, es ist unverdient, es ist geschenkt, was ich bekommen habe, was ich bin, das bin ich aus deiner Gnade, dass wir die Zeit, die uns gegeben wird, als Geschenk ansehen. Jede Möglichkeit, die wir haben, wenn wir gesund sind, als Geschenk ansehen. Jede Begegnung, in die wir hineinlaufen, als Geschenk anzusehen. Und ich habe mich gefragt, wie wirkt sich die Gnade Gottes in meinem alltäglichen Leben aus? Und meine Antwort ist, wenn wir die Gnade Gottes erfahren haben, dann wird als Reaktion daraus kommen, dass wir ein Leben für Gott leben. Als Reaktion auf die empfangene Gnade, auf das Geschenk, das wir bekommen haben, ein Leben für Gott. Wir dürfen die Gnade jeden Morgen neu erleben. Wir dürfen aus dem Reichtum seiner Gnade schöpfen. Wir dürfen durch die Gnade und in dieser Gnade leben. Und wir dürfen ein Leben führen zur Ehre Gottes. Dann lesen wir Vers 13. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest und auch erkennt. Ich hoffe aber, dass ihr es bis ans Ende völlig erkennen werdet, wie ihr uns schon zum Teil erkannt habt, so dass wir auf euch stolz sind, wie auch ihr auf uns stolz seid am Tag des Herrn Jesus. Er sagt, zum Teil haben die Korinther bereits verstanden, was er gesagt hat. Zum Teil haben sie die Lehre bereits erkannt. Zum Teil haben sie erkannt, wie Paulus, Timotheus und Silvanus unter ihnen gelebt haben, aber noch nicht in völliger Gänze. Das haben sie noch nicht erreicht. Also, dass sowohl das Leben von dieser Aufrichtigkeit im Leben von Paulus haben sie zum Teil erkannt, als auch die Lehre haben sie zum Teil erkannt. Aber sie dürfen Fortschritte machen. Und dann sagt er in Vers 14 am Ende, sodass wir auf euch stolz sind, wie auch ihr auf uns stolz seid am Tag des Herrn Jesus. Und er schiebt diesen Stolz, diesen Zeitpunkt, wann werde ich auf euch stolz sein, schiebt er nach hinten raus, am Tag des Herrn Jesus. Nicht jetzt, nicht gestern bin ich stolz auf euch gewesen, nicht heute, nicht übermorgen, sondern dann, wenn der Tag des Herrn kommt. Und wisst ihr, warum ist es so? Weil der Lohn der Arbeit erst dann wirklich sichtbar wird. Und es darf uns Mut machen. Lasst uns fleißig wirken, lasst uns die Gelegenheiten nutzen, die sich uns bieten, wo wir Gutes tun können, wo wir vielleicht jemanden einladen können zum Gottesdienst, wo wir ein Zeugnis geben können, wo wir einen Dienst übernehmen können. Und wir wollen uns nicht von dem vielleicht fehlenden Erfolg entmutigen lassen. Dass wir denken, ich tue jetzt was und dann muss ich es ja sehen, dann muss ja sofort irgendwie, muss die Frucht kommen und das will ich ja irgendwie sehen und dann mache ich erst weiter. Paulus sagt, am Tag des Herrn werde ich stolz auf euch sein. Erst dann wird wirklich offenbar, was mein Dienst gebracht hat. Wisst ihr, ich muss da an einen Mann im Eutinger Tal denken. Ich denke, ich habe das schon mal erwähnt. Er war bei einem Gottesdienst dabei. Er hat sehr, sehr aufmerksam zugehört. Ich habe anschließend kurz mit ihm gesprochen. Er war sichtlich bewegt und wir haben anschließend in den Tagen danach, in den Wochen danach, nach dem Gottesdienst versucht, ihn ausfindig zu machen. Wir haben ihn nicht mehr gefunden und dann erfahren, dass er kurze Zeit später gestorben ist. So. Wir haben ihm das Evangelium verkündet. Wir haben unseren Teil getan. Wir haben den Samen ausgestreut. Wir wissen nicht, ist dieser Samen aufgegangen oder nicht. Aber es war vielleicht die letzte Möglichkeit, um ihm das Evangelium zu verkünden. Vielleicht sind wir mit unserem Dienst, dem Kleinen, was wir tun, ein Auslöser dafür, dass Menschen ins Nachdenken kommen. Dass Menschen dazu kommen, dass sie auf die Suche gehen, sich fragen, wie kann ich denn erlöst werden? Wie finde ich denn ewiges Leben? Wie geht es denn danach weiter? Und diese Fragen werden in ihnen brennen. Und es ist so, wie Paulus in 1. Korinther 3, Vers 6 schreibt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. Und wisst ihr, ob wir diejenigen sind, die pflanzen, oder ob wir diejenigen sind, die gießen, das ist nicht unsere Aufgabe, das zu entscheiden oder zu sagen, ich will den ganzen Prozess dabei sein, sondern wir sind ein kleines Puzzlestück im Leben eines Menschen. Und das sollen wir nutzen und die Frucht, den Segen werden wir im Himmel einmal erfahren. Und deshalb dürfen wir fleißig Sonnenstrahlen ausstreuen, wie es in dem einen Lied heißt. Ja? Streut nur Sonnenstrahlen, glaubensvoll. Wir dürfen wirklich freigebig sein im Gutes tun. Tut alles ohne Murren und Klagen, indem wir ein Licht sind in unserer Umgebung, indem wir freundlich sind, indem wir dankbar sind. Alles ohne Murren und Klagen tun. Wir lesen die Verse 15 bis 17. Und in diesem Vertrauen gedachte ich zuerst zu euch zu kommen, damit ihr eine zweite Wohltat empfangt. Und von euch auch aus nach Mazedonien zu reisen und wieder aus Mazedonien zu euch zu kommen und von euch nach Judäa geleitet zu werden. Bin ich etwa leichtfertig gewesen, als ich das plante? Oder plane ich, was ich plane, überhaupt nur menschlich, sodass bei mir das Ja-Ja auch ein Nein-Nein sein kann? Ich habe diese Verse mit der Frage überschrieben, dürfen wir uns Pläne machen? Wir wollen erstmal feststellen, Gott handelt mit der Natur planmäßig. Gott hat für die Natur einen Plan gemacht. 1. Mose 8, Vers 22 heißt es, solange die Erde steht, sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott hat die Erde in unserem Planetensystem an einen bestimmten Punkt gestellt. Und er hat die Erde um die Sonne geschickt, planmäßig. Die Erde dreht sich einmal am Tag um die eigene Achse, dadurch haben wir die Tageszeiten. Sie dreht sich einmal im Jahr um die Sonne und dadurch haben wir die Jahreszeiten. Gott hat Naturgesetze eingesetzt. Es sind verlässliche Regelmäßigkeiten, die in der Natur auftreten. Da brauchen wir menschlich nichts hinzuzutun. Es ist einfach so. Gott hat einen Plan gemacht für die Natur. Gott handelt mit der Natur planmäßig. Und wir lesen an verschiedenen Stellen in der Bibel, dass Gott auch für uns Menschen einen Plan hat. Auch mit den Menschen handelt er planmäßig. Nicht mal so, wie es gerade notwendig ist, sondern Gott hat sich einen Erlösungsplan festgelegt. Gott hat nicht gewartet, bis die Menschen in die Sünde laufen, bis sie sich zugrunde richten, sondern sein Wort sagt, dass er bereits vor Anbeginn der Zeit einen Plan festgelegt hat, den Erlösungsplan. Ich will jetzt hier nur ganz kurz andeuten in 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 18 bis 20, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst seid von eurer nichtigen, von den Vätern überlieferten Lebensweise, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Und jetzt der Vers 20, der vorher ausersehen war vor Grundlegung der Welt, aber in den letzten Zeiten um euretwillen offenbart wurde. Also Petrus sagt, bevor der Grund der Welt gelegt wurde, bevor überhaupt mit der Schöpfung begonnen wurde, war der Erlösungsplan. Jesus war von Gott ausersehen, das Opferlamm zu sein. Außerdem hat Gott einen individuellen Lebensplan für einen jeden Menschen. Es ist nicht eine Massenabfertigung, so ein Plan und da wird Copy and Paste über jeden drüber gestülpt, sondern für jeden von uns hat Gott einen speziellen Lebensplan entworfen, auf unsere Persönlichkeit zugeschnitten, auf die Zeit, in der wir leben. Wir haben ganz andere Möglichkeiten als Menschen, die vor 100, vor 200 oder 300 Jahren gelebt haben. Also der Lebensplan, den Gott heute für unser Leben vorgesehen hat, ist ein Lebensplan, der für unsere Zeit, auf unsere Talente und unsere Möglichkeiten zugeschnitten ist. Und wisst ihr, wenn wir das Leben von Jesus betrachten, dann hatte Jesus auch Pläne. In Lukas 9, Vers 51 heißt es, es geschah aber, als die Zeit gekommen war, dass er weggenommen werden sollte, da richtete er seinen Blick fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Jesus hatte den Plan, ich will nach Jerusalem gehen. Er hat seinen Blick fest darauf gewendet. Er hat Reiserouten vorher geplant. Lukas 10, Vers 1, danach sondete der Herr 70 andere aus und sandte sie je zwei und zwei vor ihm her in alle Städte und Orte, wohin er kommen wollte. Also Jesus sendet gezielt Jünger aus, und zwar in die Orte, wo er gesagt hat, da will ich hingehen, da will ich hingehen, danach will ich dahin gehen. Also er hat sich eine klare Reiseroute überlegt, er hat einen Plan gemacht und er sendet die Jünger voraus. Aber es ist so, dass seine Pläne nicht immer erwartungsgemäß durchgeführt wurden. Wir lesen in Matthäus 14, die Verse 13 bis 14, es ist die Speisung der 5000. Und da heißt es, als Jesus das hörte, entwich er von dort auf einem Schiff allein an einen einsamen Ort. Und als die Menschenmenge das hörte, folgte sie ihm zu Fuß aus den Städten nach. Und Jesus stieg aus und sah die große Menschenmenge und sie jammerten ihn. Und er heilte ihre Kranke. Jesus hatte eigentlich den Plan, ich will alleine sein. Ich will weg von hier, ich brauche Ruhe. Und die Menschen, er fährt mit dem Schiff auf dem See und die Menschen laufen im See entlang und kommen mit ihm dort an. Und es ist interessant zu beobachten, wodurch Jesus seine Pläne hat ändern lassen und wie er darauf reagiert hat. Seine Pläne waren keine selbstsüchtigen Pläne, sondern es war ein Plan, der immer die Bereitschaft hatte, den Menschen zu dienen. Immer die Bereitschaft, den Plan Gottes zu erfüllen, dem Willen Gottes. Und er hat jetzt hier nicht zwanghaft an diesem Plan festgehalten. Er hat die Leute nicht einfach weggeschickt und gesagt, geht jetzt weg, ich will meine Ruhe, ich bin extra hier ans andere Ende vom See gefahren, weg mit euch. Sondern es jammerte ihn die Menschenmenge. Er sieht die Menschen und er sieht ihre Not und er kümmert sich um sie. Und er heilte ihre kranken Geschwister. Er hat nicht einfach nur so ein bisschen sie vertröstet oder so, sondern er hat sich richtig um sie gekümmert. Er hat ihre Kranken geheilt. Jesus war bereit, seine Pläne anzupassen, aus tiefem Mitgefühl mit den Menschen. Um die Frage zu beantworten, dürfen wir uns Pläne machen? Ja, wir dürfen Pläne machen. Wenn Gott sich Pläne macht, wenn Jesus sich Pläne gemacht hat und weil sich Paulus Pläne gemacht hat, wisst ihr, in 1. Korinther 16, Vers 5 bis 7, erklärt Paulus, was er vorhatte. Und er sagt, ich will zu euch kommen. Und jetzt hier muss er die, oder er hat es dann am Ende nicht so gemacht, wie er es angekündigt hat, wie seine Pläne ursprünglich waren. Und deswegen muss er jetzt hier korrigieren. Und in diesem Vertrauen gedachte ich zuerst, zu euch zu kommen. Aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Genau wie Jesus war auch Paulus bereit, seine Pläne anzupassen. Er war bereit, seine Pläne aufzugeben. Und es ist die Frage, bin ich etwa leichtfertig gewesen, als ich das plante? Oder plane ich, was ich plane, überhaupt nur menschlich, sodass bei mir das Ja, Ja auch ein Nein, Nein sein kann? Bin ich etwa leichtfertig gewesen, als ich das plante? Und wisst ihr, es ist wichtig, dass wenn wir uns Pläne machen, dass wir zuverlässig sind in unseren Plänen. Dass wir nicht leichtfertig planen, dass wir nicht vorschnell irgendwo zu etwas Ja sagen, die Zusage erteilen, die wir bei objektiver Betrachtung eigentlich gar nicht einhalten können. Deshalb bete, bevor du eine Zusage machst. Denke darüber nach, ist das jetzt wirklich dran? Ist das wichtig? Habe ich die Ressourcen dafür? Habe ich die Kraft dafür? Habe ich die Zeit dafür? Erwartet Gott das wirklich von mir? Kann ich gedanklich dabei sein oder bin ich halbherzig dabei? Wenn ich eine Zusage treffe und ich bin bei einer Arbeit dabei und ich bin in Gedanken eigentlich zu Hause im Garten oder auf der Arbeit oder sonst wo, wo ich eigentlich sein sollte, dann bringt es ja auch nichts. Das ist keine zuverlässige Planung. Und ich sollte mir Gedanken machen, kollidiert dieser Termin mit anderen Terminen, die ich schon habe? Wisst ihr, es ist wichtig, dass wir Freiräume einplanen in unserem Tagesplan, in unserem Wochenplan. Aber es ist wichtig, dass wir diese Pläne, die wir machen, treu einhalten, dass wir zuverlässig sind, dass man auf uns setzen kann. Und dass wir, wenn wir eine Zusage erteilt haben, dass wir nicht leichtfertig sind in der Absage. Hab zugesagt, ach, jetzt passt es nicht, ich trete doch zurück. Wir müssen zuverlässig sein. Oder plane ich, was ich plane, überhaupt nur menschlich, sodass bei mir das Ja, Ja auch ein Nein, Nein sein kann. Wisst ihr, wir brauchen eine gesunde Balance zwischen unserer Planung und der göttlichen Planung. Zwischen unserem Plan, den wir uns machen, und dem göttlichen Plan. Wir brauchen ausreichend Raum für Gottes Plan in unserem Leben. Und wir brauchen diese Bereitschaft, wie Jesus sie hatte, seine Pläne anzupassen. Wir brauchen diese Bereitschaft, wie Paulus sie hatte, seine Pläne anzupassen. Müssen wir also an jede Planung, jede Zusage, die wir treffen, immer den Satz zufügen, wenn der Herr will und wir leben? Das entspringt ja aus Jakobus 4, Vers 13 bis 16. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen, wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist es, der für kurze Zeit erscheint, danach aber verschwindet. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Hochmut. Solches Rühmen ist böse. Und ich denke, es ist für uns alle klar, dass dieser Satz, so Gott will, nicht einfach als Floskel gebraucht werden sollte. Aber wir brauchen genau diese Einstellung. Wir planen und wir brauchen immer die Bereitschaft, wenn Gott mir etwas anderes zeigt, trete ich zurück mit meinem Plan. Wenn Gott das anders möchte, bin ich bereit, meinen Plan aufzugeben. Weil Jakobus beschreibt hier Menschen, die in Hochmut handeln, sagt er, die haben sich Pläne gemacht und bei denen war nicht die Option, dass es vielleicht nicht eintreten könnte, sondern sie haben gesagt, wir machen uns einen Plan und wir ziehen den durch und es hat uns keiner dabei aufzuhalten. Das ist eine falsche Einstellung. Er sagt, solches Rühmen ist böse. Stattdessen wollen wir von Jesus und Paulus lernen, die beide bereit waren, ihre Pläne anzupassen und aufzugeben. Es ist so, dass ich die letzten 2 Wochen Urlaub haben durfte. Morgen wird mein erster Arbeitstag sein. Und nach so einem Urlaub verläuft der erste oder die ersten beiden Tage meistens so, dass wir mit einer Flut überschwemmt werden. E-Mails, Anrufe, Kollegen, überall brennt's. Jeder muss jetzt sofort irgendwas von einem haben. Und wir haben überhaupt keinen Überblick, was ist denn in der Zeit, in der ich weg war, passiert? Was sind meine Verfahren? Wie ist ihr Stand? Was waren die Zwischenbescheide, die vielleicht rausgegangen sind? Und es ist meistens wie so eine Flut, wie so eine Welle, die uns überrollt. Und bei mir ist es meistens so, ich werde hektisch. Kurz das, jetzt ruft der an, dann da und dann jetzt mal hier. Und eigentlich haben wir keine Struktur mehr in unserem Arbeitsalltag. Und es bringt ganz viel Stress in uns hoch. Ich beginne also nur noch auf Zuruf zu arbeiten, ohne mir einen Plan zu machen. Und eigentlich ist es so, wenn wir uns einen Plan machen für den Tag, wenn wir sagen, das ist die Liste der Aufgaben, die habe ich zu tun in dieser Woche, was ist am wichtigsten, was sind zeitliche Fristen, die ich einhalten muss, dann kann ich die vorziehen, dann kann ich die terminieren, sagen, darum kümmere ich mich da kümmere ich mich dann. Wir treffen Priorisierungen auf der Arbeit. Was ist wirklich das Wichtigste? Und so ist es ganz normal, dass wir uns Pläne machen für unseren Arbeitsalltag. Es ist ganz normal, dass wir nicht nur spontan auf eilige Dinge reagieren, aber dass wir in unserem Plan auch die Räume haben, um spontan auf wirklich eilige Dinge reagieren zu können. Dass wirklich ein Kollege in Not und ich muss ihm helfen, dann habe ich mir den Zeitraum irgendwo geblockt und helfe ihm dann. Das ist natürlich ein schwaches Beispiel, aber wisst ihr, so ähnlich sollte es in unserem Glaubensleben eigentlich auch sein. Genauso wie wir einen Arbeitstag planen, ist es für uns selbstverständlich, dass wir einen Urlaub planen. Es ist selbstverständlich, dass wir ein Budget einplanen, das wir haben, ob es ein monatliches ist, ob es ein jährliches ist. Und ist es nicht so, dass es uns irgendwie komisch erscheint, uns geistliche Pläne zu machen? Aber wir sollten uns im Klaren darüber sein, dass die Reisepläne von Jesus und die Reisepläne von Paulus nicht Urlaubsreisen waren. Es ging nicht darum, dass er gesagt hat, ich will eine Rundtour durch Galiläa machen und dann will ich diese Stadt sehen, danach will ich das und das anschauen. Es ging nicht um Erholung, es ging nicht um Interesse, es ging nicht um Hobby, sondern Paulus hat Missionsreisen geplant. Paulus hat gesagt, ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung durch Gott in Jesus Christus. Und ich frage dich, hast du dir ein Ziel gesteckt? Hast du dir ein Lebensziel gesteckt? Ist dein Lebensziel, einmal in den Himmel zu kommen? Ist es dein Lebensziel, ein Leben zu leben, zur Ehre Gottes? Oder bist du planlos unterwegs? Heute mal dies, dann mal das. Ich kümmere mich mal darum, mal da. Wir drehen uns eigentlich nur im Kreis. Nur auf die Anforderungen oder die Ideen, die kommen, springen wir mit auf. Haben wir einen Lebensplan? Haben wir in unserem Budget den Zehnten eingeplant? Aber wir müssen nicht nur auf das Große schauen. Lass uns auch auf unseren Tag schauen. Haben wir uns Zeit mit Gott eingeplant? Hast du dir einen Freiraum eingeräumt, in dem du ins Kämmerlein gehen kannst, in dem du beten kannst, in dem du die Bibel lesen kannst? Und hast du dir ein Ziel in der Bibellese gesteckt? Gibt es ein Ziel, das du verfolgst, wenn du die Bibel liest? Wisst ihr, ein Leseplan hilft uns beim regelmäßigen und beim strukturierten Bibellesen. Manche lesen auch die Bibel einfach von vorne bis nach hinten. Ist auch eine Option. Aber es ist wichtig, dass wir eine Regelmäßigkeit haben, dass wir einen Plan haben. Wie will ich denn die Bibel lesen? dass ich nicht nur mal hier und mal da reinspringe, sondern dass ich die ganze Schrift lese. Geschwister, das ist wichtig. Hast du dir vielleicht ein thematisches Ziel gesetzt? Willst du im nächsten Jahr darüber nachdenken, was Gott von dir erwartet? Als Vater in der Familie, wie stellt sich Gott deine Position vor? Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Willst du da ein Ziel erreichen, zu sagen, darüber will ich mehr erfahren, darüber will ich mehr lernen, ich will lesen, ich will forschen, ich will herausfinden, was erwartet Gott von mir in meiner Familie ganz konkret? Oder willst du dich in ein Lehrthema vertiefen? Wisst ihr, Geschwister, es ist gut, wenn wir einen dauerhaften Dienst in der Gemeinde haben, den wir zuverlässig ausführen und dass wir darüber hinaus trotzdem die Bereitschaft haben, spontane Einsätze mitzumachen, spontane Gelegenheiten zu nutzen in kleinen und großen Dingen. Wie gesagt, ob es in unserem Alltagsleben ist, ob wir irgendwo ein Zeugnis geben können, das ist eine spontane Sache oft. Die Bibel fordert uns auf, seid alle Zeit bereit, Zeugnis zu geben über eure Hoffnung, über das, was euch ausmacht, worauf ihr euch stützen könnt. Oder wenn Aufgaben geplant sind, wie wir es vorhin gehört haben, oder auch das Kinderfest ansteht, sind wir bereit, da spontane, gelegentliche Aufgaben mit zu übernehmen, neben unserer planmäßigen Aufgabe, die wir haben. Es ist wichtig, dass wir in diesen Aufgaben zuverlässig sind, wie es Paulus auch war, und dabei immer bereit sind, uns von Gott leiten zu lassen. Wir wollen weitergehen in unseren Versen. Wir lesen die Verse 18 bis 20. Gott aber ist treu, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt wurde, durch mich und Silvanus und Timotheus, war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn alle Gottesverheißungen sind Ja in ihm und sind Amen in ihm, Gott zur Ehre durch uns. Ich denke, wir hören aus diesen Worten heraus, dass es Paulus ein besonderes Herzensanliegen ist, die Verlässlichkeit seiner Aussagen und besonders seiner Predigt zu unterstreichen. Seine Aufrichtigkeit sollte durch die Änderung seiner Reisepläne nicht in Frage gestellt werden. Und besonders sollte die gepredigte Lehre jetzt nicht in Frage gestellt werden. Er macht deutlich, dass es im göttlichen Erlösungsplan keinerlei Unsicherheit gibt, sondern der göttliche Erlösungsplan ist fest. Gott ist fest. Wir haben in dem Lied gehört und auch gesungen, selber am Anfang, dass Gott mit einem Fels verglichen wird. Mein Fels, meine Burg, meine Zuversicht, mein Gott, auf den ich traue. Wisst ihr, das ist etwas, das hat Bestand, da ist eine Kraft drunter. Es hat eine Substanz, da wackelt nichts, da ist kein Platz für Unsicherheit oder Unzuverlässigkeit, sondern darauf können wir bauen. Wir kennen alle das Bild, das Haus auf dem Fels und das Haus auf dem Sand gebaut. Auf dem Erlösungsplan können wir unser Leben, unser Lebenshaus aufbauen. Jesus Christus ist als Sohn Gottes auf die Erde gekommen. Er wurde Mensch wie wir. Er hat aber ein sündloses Leben gelebt, damit er als ein reines, ein unbeflecktes Lamm an unserer Stelle geopfert werden konnte. Ich habe das vorhin schon gelesen, 1. Petrus 1, Vers 18 und 19. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst seid, von eurer nichtigen, von den Vätern überlieferten Lebensweise, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. 1. Johannes 2, Vers 1 bis 2 heißt es, meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, nicht allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wisst ihr, obwohl die Menschen treulos gehandelt haben gegenüber Gott, obwohl wir uns Schuld aufgeladen haben, hat Gott seine Pläne nicht geändert. Wir konnten ihn vom Erlösungsplan nicht abbringen. Er hält uns Menschen die Treue. Und Gott ist auch zuverlässig, denn er hat seinen Erlösungsplan nicht nur entworfen und hat den Entwurf in eine Schublade gesteckt und gesagt, das hole ich irgendwann raus, sondern er hat ihn umgesetzt. Er hat von seiner Seite alles getan, um uns Menschen zu retten. Er hat seinen Plan eingehalten, wie er es versprochen hat. Er ist uns nicht schuldig geblieben, aber wir haben uns Schuld aufgeladen. Und dieses Wort, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Dieses Wort ist absolut glaubwürdig. Gott ist absolut glaubwürdig. Er vergibt uns unsere Sünden und die Gemeinde in Korinth sollten sich darauf verlassen. Paulus legt einen besonderen Fokus darauf. Doch wir dürfen uns darauf verlassen. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib auf das Holz hinaufgetragen, damit wir, den Sünden abgestorben, für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, heißt es in 1. Petrus 2, Vers 24. Daran soll und darf es keinen Zweifel geben, Geschwister. Gott ist treu, Gott ist zuverlässig, Gott hält, was er verspricht. Und sein Wort ist eine absolut glaubwürdige Quelle. Wir müssen uns nicht fragen, ja, stimmt es aber. Wir können viel lesen, wisst ihr, Geschwister, wir können viel, viel recherchieren, verschiedene Bücher, im Internet, irgendwelche Artikel. Und wir müssen uns immer fragen, was ist das für eine Quelle? Kann ich mich darauf verlassen oder kann ich mich darauf nicht verlassen? Gottes Wort ist eine Quelle, auf die wir uns absolut verlassen können. Wir dürfen uns voll und ganz in seine Hände legen. Wir dürfen voll und ganz vertrauen. Und es ist so wichtig, dass wir, wie es Paulus hier deutlich macht, nicht von Menschen auf Gott schließen. Nur weil er seine Reisepläne geändert hat, sollte nicht seine vermittelte Botschaft in Frage gestellt werden. Man sollte nicht daraus ziehen, er hat seine Reisepläne nicht eingehalten, dann ist das, was er gesagt hat, auch nicht richtig. Sondern er gibt sich größte Mühe, diese Zuverlässigkeit von Gottes Wort, die Zuverlässigkeit von Jesus Christus als Erlösungswerk deutlich zu machen. Und wenn wir von Menschen enttäuscht werden, dann dürfen wir nicht mit Skepsis auf Gott schauen und denken, wenn Menschen schon so handeln, dann wird Gott es auch so machen, wird das auch nicht einhalten. Jesus war nicht Ja und Nein, er war nicht wetterwendisch, er war nicht doppeldeutig, dass man nicht verstehen konnte, was er meint, sondern Gott ist treu. Er hält, was er verspricht. Auch wenn Jesus seine Pläne angepasst hat, dürfen wir nicht davon schließen, dass er seine Pläne nicht durchsetzt, nicht umsetzt. Ich habe an Markus 5 gedacht. Da wird Jesus von dem Synagogenvorsteher gerufen. Der sagt, meine Tochter ist krank, sie liegt im Sterben. Komm und heile sie. Jesus geht mit ihm mit. Und es ist eine große Menschenmenge um Jesus herum. Und Jesus wird am Saum seines Kleides gefasst von einer Frau, die voller Glauben ist, voller Vertrauen. Wenn ich nur den Saum seines Kleides anrühre, dann werde ich gesund. Und Jesus bleibt in diesem Moment stehen und sagt, es hat mich jemand angerührt, Kraft ist von mir ausgegangen. Und er kümmert sich um diese Frau, er spricht mit ihr, spricht ihr Trost zu. Und gleichzeitig kommen Boten zu dem Synagogenvorsteher und sagen, jetzt ist zu spät. Deine Tochter ist gestorben, Jesus braucht gar nicht mehr kommen. Jesus sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Vertrau mir, hab keine Zweifel an der Glaubwürdigkeit. Er ermutigt den Synagogenvorsteher, keine Zweifel an dieser Glaubwürdigkeit zu haben, sondern den Glauben nicht aufzugeben. Denn zweifelsohne, der Synagogenvorsteher hatte Glauben. Der ist ja gekommen, weil er wusste, wenn ich zu Jesus komme, wenn er zu mir kommt und meine Tochter anrührt, dann wird sie gesund werden. Er hatte Glauben. Jesus sagt, dass der Glaube nicht aufhören soll. Aber dieser Glaube wird auf eine besondere Probe gestellt. Glaubt er denn auch, dass Jesus seine Tochter aus dem Tod zum Leben auferwecken kann? Das ist schon eine andere Nummer. Jesus hat nicht gesagt, ja, ich komme, und erfüllt dann seine Zusage nicht. Sondern er erfüllt sie. Er geht in das Haus, treibt einen Teil raus, sagt, meine drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes dürfen mitkommen, die Eltern dürfen mitkommen. Und er macht dieses Mädchen wieder gesund. Er spricht zu ihr, steh auf. Sie steht auf. Glauben wir, dass Jesus uns nicht nur gesund machen kann, sondern dass er uns vom geistlichen Tod zum ewigen Leben bringen kann. Alle Gottes Verheißungen sind Ja in ihm und sind Amen in ihm. Gott zur Ehre durch uns. Wisst ihr, in Jesus bündeln sich alle Verheißungen Gottes. Die Verheißungen, die uns im Alten Testament gegeben sind, die finden in Jesus Erfüllung. Es sind Verheißungen, die auf Jesus hindeuten. Und es fängt ganz vorne an. Nach dem Sündenfall sagt Jesus, sagt Gott, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Er spricht zur Schlange, er spricht zum Teufel. Und der Samen, der dem Satan den Kopf zertreten wird, ist Jesus Christus. Ganz vorne, auf den ersten Seiten der Bibel, wird die Verheißung gegeben, dass Jesus den Kopf der Schlange zertreten wird. Und ich habe an die Verheißungen für das Volk Israel gedacht. Egal, ob es die Befreiung aus Ägypten angeht oder die Rückführung aus der Verschleppung nach Babylon, sie sind verbunden mit der Verheißung von Vergebung. Israel aber will ich wieder heim zu seinem Weideplatz bringen, dass sie auf dem Karmel und in Baschan weiden und ihre Seele auf dem Gebirge Ephraim und in Gilead gesättigt werden soll. In jenen Tagen und zu der Zeit wird man die Schuld Israels suchen, spricht der Herr, aber es gibt sie nicht mehr. Und die Sünden Judas, aber es werden keine gefunden werden, denn ich will sie denen vergeben, die ich übrig bleiben lasse. Jeremia 50, 19 und 20. Er sagt nicht nur, ihr könnt zurückkommen ins Land, aber ich will die Sünden vergeben. Sie werden nicht sündlos leben und ein perfektes Leben führen, die da übrig geblieben sind und die zurückkommen, sondern er sagt, weil ich sie vergeben habe, darum sind die Sünden weg. Diese Verheißungen, sie finden damit ihre Erfüllung in Jesus, weil durch ihn die Vergebung geschieht. Durch die Treue, durch die Zuverlässigkeit und die Glaubwürdigkeit Gottes. Alle Gottes Verheißungen sind Ja in ihm und Amen in ihm. Und diese Verheißungen stehen uns zur Verfügung. Gott bietet uns diese Vergebung an. Er zeigt uns die Verheißungen. Wir haben sein Wort, wir können darin forschen, wir können uns darauf berufen. Er bietet uns ein neues Leben an. Ein Leben, in dem wir nicht für uns leben, sondern für ihn. Für die Gerechtigkeit. Zu seiner Ehre dürfen wir leben. Indem wir die gleichen Eigenschaften, die das Leben von Paulus ausgezeichnet haben, auch in unserem Leben bringen dürfen. Indem wir ein reines Gewissen haben dürfen. Indem wir unser Leben in Einfalt, in göttlicher Lauterkeit, nicht in menschlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes leben dürfen. Indem wir zuverlässig sind. Denn alle Gottes Verheißungen sind Ja in ihm und sind Amen in ihm. Gott zur Ehre durch uns. Gott segne sein Wort. Amen.